So, Psalm 73. Psalm von Asaph, Lobpreisleiter Israels. Für wahr Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzen sind. Fängt an mit einem Bekenntnis von der Güte Gottes. Gott ist gut. Das ist sein Charakter. Das ist schlicht und einfach, wer er ist. Er ist gut. Er meint es gut mit uns, absolut. Und ich denke, wir könnten heute reihum umgehen und alle Zeugnis geben über die Art und Weise, wie Gott gut war und gut ist in unserem Leben. Gott ist gut. Und Gott ist gut denen, die reinen Herzen sind. Das ist verständlich für uns, oder? Zu wem sonst sollte Gott gut sein als zu seinen Kindern, zu denen, die ihn lieb haben und ihn mit reinem Herzen suchen, die seinen Weg gehen wollen. Und dann beschreibt Asaph aber hier eine Beobachtung, die ihn fast zu Fall gebracht hat. In Vers 2 sagt er, ich aber fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Mich jetzt fast aufs Maul gehaut, würde man heute sagen. Ich wäre fast auf die Fresse gefallen, geistlich gesprochen. Ich hätte fast Schiffbruch erlitten in meinem Glauben. Und was war's? Im Vers 3, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Ich mag es an Asaph, dass er so ehrlich ist vor Gott. Und er sagt, ich hatte Neid in meinem Herzen. Das hat mich fast zu Fall gebracht. Ich habe Neid in meinem Herzen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Ich meine, das macht Sinn für uns alle, oder? Dass Gott sein Volk segnen würde. Die Menschen, die ihn suchen, die ein reines Herz haben, die versuchen, sich rein zu bewahren und Gott zu ehren mit ihrem Leben. Aber dass Gott den Gottlosen wohltut, das ist nicht fair, oder? Das ist nicht fair, schon gar nicht, wenn wir manchmal durch schwierige Zeiten gehen als Kinder Gottes. Und scheinbar die Gottlosen haben es so leicht. Das ist die Beobachtung, die Asaph hier hat. Und je mehr er drüber nachdenkt, desto frustrierter wird er eigentlich. Und er denkt sich, wie wir das auch oft denken, Gott, das ist nicht fair. Und er zählt jetzt hier so ein paar Segnungen auf. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. Gibt gottlose Menschen, die einfach einschlafen, nicht an irgendeiner furchtbaren Krankheit sterben oder lange dahin leiden, sondern sie schlafen einfach ein und wohlgenährt ist ihr Leib dabei. Die hatten ein fettes Leben, denen ist gut gegangen, die konnten sich alles leisten. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht. Und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Weil sie reich sind, weil es ihnen gut geht. Sie haben viele Mühen nicht, die andere Menschen haben. Und dann sehen wir darüber hinaus, was noch schlimmer ist. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Die schmücken sich noch mit Arroganz, würden wir vielleicht sagen. Und schauen noch runter auf die, denen es nicht so gut geht. Und Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Das ist, wie sie leben, mit Gewalttat. Die irgendwo ihre Machtpositionen missbrauchen, um noch mehr Macht zu bekommen oder noch mehr Geld zu verdienen und scheinbar sind sie so richtig erfolgreich. Ist aktuell, ne? Fällt uns nicht schwer. Denkt an irgendwelche Filmstars oder Musikstars, die eine Hitsingle schreiben und im Prinzip ihr ganzes Leben lang ausgesorgt haben und ein gottloses Leben leben und ständig irgendwelche anderen Frauen haben, einen unmoralischen Lebensstil leben, Drogen nehmen, Party feiern das ganze Leben lang. Und ein anderer, ein Gottesfürchtiger, müht sich ab sein ganzes Leben und hat gerade so noch genug, seine Familie zu ernähren. Und er sieht auf diesem Star und sagt, Gott, das ist nicht fair. Oder diesen Politiker, der korrupt ist, ein Machtpolitiker, der alle Fäden zieht und der setzt sich durch. Oder dieser Unternehmer, der ein bisschen linke Geschäfte macht und da bist du als Christ und du versuchst deinen Unternehmern ehrlich zu führen und alles richtig zu machen, deine Steuern ehrlich zu machen, zu deinem Wort zu stehen und der andere, der besticht und der bescheißt und der hinterzieht Steuern und der baut ein Riesenvermögen auf und ist scheinbar erfolgreicher. Du kommst vielleicht gerade so durch und der ist erfolgreich, der macht hier richtig Kohle und du guckst auf den und sagst, Gott, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Warum geht's denen so gut, die sich nicht um dich scheren und warum passieren mir schlechte Dinge in meinem Leben? Oder warum geht's mir zumindest nicht so gut? Gott, das ist nicht fair. Schon mal so gedacht? Ich hatte gestern einen verrückten Tag. Wieder mal. Ja, oder ich habe die Greens abgeholt vom Flughafen und ich habe mir den Bus vom Rainer ausgeborgt. Schönen Mercedes-Bus. Und erstmal bin ich beim Zurückfahren vom Flughafen ins Radar reingefahren mit dem Rainer seinen Bus. Bin einfach so mit dem Verkehrsfluss mitgefahren und war ein mobiles Radar und hat zack, 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 alle durchgeblitzt. Okay, gut, das war meine Schuld, ne? Ich hätte auch auf dem Dach gucken können. Und dann wollten wir die Jennifer abholen, weil der ein bisschen schlecht war und sind auf die Army Base gefahren und ich habe da geparkt, hier frontal zum Bürgersteig mit dem Auto. Stoßstange war so ein bisschen über dem Bürgersteig und wir steigen aus, wir steigen wieder ein und ich fahre rückwärts weg und man hört so ein bisschen kratzen, so, oh, oh, da bin ich aufgesessen. Ich glaube, was passiert ist, ist, dass bei der Hinfahrt der Kane, der Sohn vom Aaron, vorne gesessen ist auf dem Beifahrersitz und dann beim, wo wir wieder weggefahren sind, der Aaron vorne gesessen ist und irgendwie war mehr Gewicht und wir sind aufgesessen. Okay, haben wir gedacht, das kann mal vorkommen, es hat ein bisschen gekratzt, war nicht groß, was los. Fahren auf die Autobahn und plötzlich so richtig ein lautes Geräusch, sind stehen geblieben. Naja, Stoßstange so ein bisschen abgerissen, da diese Plastikverkleidung wieder draufgesteckt, irgend so ein Haltestift oder Ring war da abgerissen. Naja, Mist, was kaputt gemacht, aber sieht jetzt nicht so schlimm aus. Nach Hause gefahren, Rainer ist bei der Werkstatt vorbeigefahren, ruft an, fragt, bist du gut versichert? Ungefähr 1000 Euro Schaden. Offensichtlich ist die ganze Stoßstange von der Halterung rausgerissen worden und das ist so eine überdrüber Stoßstange mit elektronischen Abstandswarnsystemen und so Zeug, ne? Also richtig teuer. So Situation, denkst du, warum? Versuch was Gutes zu tun, ich versuche Leuten zu helfen und warum passiert mir so ein Mist? Warum passiert sowas? Und ich denke an meinen Bruder und seine Frau und ganze Familie eigentlich, die einen Sohn haben, der epilepsiekrank ist seit dem ersten Jahr. Warum Gott? Das ist nicht fair. Und meine Mama hat es sogar mal gesagt, warum? Warum passiert es dem Reinhard, meinem Bruder? Warum passiert es der Familie, die dieses Kind lieb haben und die Jesus nachfolgen? Und es gibt so viel Gottlose, die ihre Kinder vernachlässigen oder missbrauchen sogar. Warum passiert es denen? Warum passiert es uns? Und das sind diese Gottlosen und denen geht's gut. Gott, das ist nicht fair. Und die sind dann noch eingebildet. umgibt sie Hochmut, wie ein Schmuck tragen sie das. Haben so diese arroganten Stars vor Augen. Stolz. Früher hat man den Kindern noch gesagt, hey, stolz, sei nicht zu stolz und sei nicht zu selbstsüchtig. Heutzutage ist das was, wofür du gelobt wirst. Hey, ja, das ist cool, du bist gut drauf, du bist ein richtiger Egoist, du richtest es dir. Und wird dann noch Applaus gezollt. Gewalt hat umhüllt sie wie ein Gewand, es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge, denen geht so gut hier. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Und sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes, von oben herab reden sie. Reden von oben herab, sitzen auf dem hohen Ross, machen sich lustig über uns Christen. Puh, was bist denn du für einer? Hey, alle machen das, wenn du nicht hier ein bisschen unehrlich bist, ein bisschen bestichst in deinem Unternehmen, ein bisschen was unter der Hand schwarz machst. Wie dumm bist du denn? Puh, schau mich an, ich bin der Macher, ich hab's geschafft, ich bin da oben und du bist so ein kleiner Fisch da unten, ich bin der große Fisch. Du Christ, wo ist denn dein Gott? Guck mal, wie gut es mir geht. Ich wohne in der Villa, du wohnst in der Zweizimmerwohnung. Was bringt dir denn dein Glaube? Was tut denn dein Gott für dich? Und sie höhnen. Und sie reden in Bosheit Bedrückendes. Also sie drücken es dir noch so richtig rein. Bosheit, da ist eine böse Absicht dahinter. Böswillig. Von oben herab reden sie. Und schlimmer noch, Vers 9, sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Es erinnert mich an diese Beschreibung vom Fall Satans, der immer höher hinaus wollte und bis über den Allerhöchsten, er wollte selbst Gott sein. Sie setzen in den Himmel ihren Mund, reißen ihr Maul riesenweit auf, tun so, als wären sie Gott. Und viele glauben das, hey, ich bin der Macher, ich habe mein Leben in der Hand, ich bin mein eigener Gott, ich tue, was ich will. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Das war was Kostbares, Wasser. Denen geht's gut. Und dann sagen sie darüber hinaus in Vers 11, ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Schlimmer noch, nicht nur machen sie sich über uns lustig, die wir Gott vertrauen, die wir ein reines Leben leben wollen, sondern sie machen sich über Gott lustig. Sagen, wie sollte Gott es wissen? Wer weiß, gibt es so einen Gott überhaupt? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Puh, Gott, der hört eh nichts, der ist eh blind. Guck mal, mir geht's gut. Mir geht's besser als dir. Siehe, die sind gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Du schaffst hart und sorglos erwerben sie sich ihr Vermögen. Und wenn man mal so einen bestimmten Reichtum erlangt hat, dann vermehrt sich das ja fast automatisch. Ne? Bisschen spekuliert, ein bisschen angelegt. Die Beatles verdienen heute noch Millionen, obwohl sie schon lange tot sind. Irgendwie geht das dann automatisch so weiter. Sie erwerben sich ihr Vermögen. Und dann sagt er im Vers 13, für wahr umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Er ist ehrlich, er ist sehr ehrlich. Er sagt, Gott, es ist umsonst, dass ich versuche reinzuleben, dass ich versuche dir nachzufolgen, dass ich für dich lebe. Ist es nicht wert? Das bringt es nicht, für dich zu leben. Das war so sein Gefühl. Gott umsonst, guck mal, den Gottlosen geht so viel besser. Die haben es scheinbar so viel leichter. Und ich versuche mich an das zu halten, was Gott sagt und mache mir selber das Leben schwer sozusagen. Das ist wie die Gottlosen das sehen zumindest. Und die lachen mich aus dafür und spotten über dich, Gott, es ist umsonst. Und dann im Vers 14, also im Kontrast jetzt, die, erwerben sich sorglos ihr Vermögen. Da geht alles locker. Und dann im Vers 14, doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Bei mir ist es anders, mit mir gehst du anders um, Gott. Mir erlaubst du nicht, gottlos zu leben. Wenn ich irgendwas Linkes drehe, dann überführst du mich und züchtigst mich, wie ein Vater seinen Sohn züchtigt. Im Hebräerbrief steht, die, die nicht gezüchtigt werden, die sind keine Söhne. Das ist ein Merkmal von einem Sohn, weil ein Vater, der sein Kind lieb hat, will das Beste. Dem ist es nicht egal, wenn sein Kind ein Verbrecher wird. Er möchte, dass es ein gutes, ein heiles Leben lebt. Aber manchmal sieht es so aus, als würden die Verbrecher nicht erwischt und würden die Verbrecher davonkommen und es einfacher haben und es leichter haben. Also Gott, scheinbar du lässt bei denen Dinge durchgehen, die du bei mir nicht durchgehen lässt. Gott, das ist nicht fair. Ich bin ein Kind. Die lachen über dich, die spotten. Die sagen, es gibt keinen Gott. Die lästern dich. Aber ich wäre gezüchtigt. Gott, das ist nicht fair. Und wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Dann wäre ich ein schlechtes Zeugnis gewesen. Und ich traue mir eigentlich gar nicht laut aussprechen, was ich hier denk oder im Gebet hier vor dich bring, Gott. Wenn die Leute wüssten, was ich denk, es ist umsonst, es ist nicht wert, für Gott zu leben, dann hätte ich treulos gehandelt an deinem Volk. Hätte ich andere noch runtergezogen. Schlechtes Zeugnis gewesen für dich. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Irgendwie hat er über die Sache nachgedacht und es war mühsam. Es hat ihn wirklich gewurmt. Und dann Vers 17, das ist der Schlüsselvers, der Vers, der alles ändert in diesem Psalm. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes, bedenken will ich dort ihr Ende, das heißt das Ende der Gottlosen. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes, Ort, wo die Gegenwart Gottes war. Ich meine, Gott ist überall, aber Gott hat seinem Volk gesagt, da in dem Heiligtum, da ist der Treffpunkt, da werde ich euch begegnen. Heute würden wir sagen, er ist in den Gottesdienst gegangen. Er ist in die Gemeinde gegangen. Hier, mich haben Dinge gewurmt. Ich habe eigentlich ja, fast gotteslästerlich gedacht, Gott. Ich bin irgendwie abgedreht, irgendwo ein bisschen verrückt geworden, habe mich selbst verrückt gemacht mit all diesen Gedanken. Gott, bist du fair mit all diesen Fragen, mit all diesen Sorgen, mit diesen Bedenken, mit meinem Neid, der da in meinem Herzen gewachsen ist gegen die Gottlosen, bis ich in die Gemeinde ging. Was war dort im Heiligtum oder in der Gemeinde? Ja, wie wir es heute machen. Sie haben Gott angebetet, von sich selbst weggeschaut, auf Gott geschaut. Sie haben mit Gott gesprochen, sie haben sein Wort gehört. Seine Wahrheit, die ewige Wahrheit, plötzlich die Dinge betrachtet im Licht von Gottes Wort, im Licht der Ewigkeit. Und es hat den Unterschied gemacht. Auf Gott zu schauen, es hat den Unterschied gemacht. Er sagt, bedenken will ich dort ihr Ende. Wahrscheinlich die wichtigere Frage, als zu fragen, okay, wie geht's dir jetzt gerade oder wie reich bist du jetzt? Bessere Frage ist, wie reich wirst du in 200 Jahren sein? Oder 10 Millionen, Billionen von Jahren? Wie wird es dir dann gehen? Nicht, wie sieht es jetzt gerade bei dir aus, sondern wo endet dein Weg? Seht ihr, jetzt kommt die ganze ewige Perspektive hier zum Tragen. Er schaut von sich selbst weg und er schaut auf Gott und die Dinge werden wieder zurechtgerückt. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Du lässt sie in Täuschungen fallen. Nicht ich bin der, der am Ausrutschen ist, sondern sie, ewig gesehen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken, wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Also jetzt sieht er die geistliche Realität. Hey, ich bin lieber bei Gott im Himmel, auch wenn ich ein einfaches Leben hier lebe und es nicht immer einfach ist und ein Kampf ist und Anfechtungen da sind und ich manche Dinge nicht verstehe, aber ich gehe mit Gott durch dieses Leben und am Ende komme ich in den Himmel, in seine Herrlichkeit, in die ewige Gemeinschaft mit ihm, in die ungetrübte Gemeinschaft, an einen perfekten Ort, selbst perfekt gemacht, als erlöster Mensch, als mir wird hier alles auf dem silbernen Tablett serviert und ich habe hier alles und mir geht's gut und ich sterbe vielleicht sogar einen friedlichen Tod, schlaf friedlich ein und wach in der Hölle wieder auf. Leute, das Schlimmste, was wir hier auf der Erde erleben als Christen, ist die Hölle eigentlich für uns. Die Hölle auf Erden, könnten wir sagen. Ne? Das ist das absolut Schlimmste für uns. Für uns wird alles wieder besser. Im Himmel, perfekt. Ja? Für uns wird es besser als hier. Für die, die ohne Gott leben, die gottlos leben, die Jesus ablehnen, ist das der Himmel auf Erden. Für sie wird alles schlechter. Sie enden in der Hölle. Und da sieht die Perspektive schon wieder anders aus, oder? Wenn man dieses große Bild, dieses ewige Bild in Betracht ziehen. Und die Frage ist, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Im Himmel, in Gottes Herrlichkeit, gemeinsam mit ihm, oder in der Hölle, getrennt von ihm? Einem Ort, wo Zähneknirschen ist und Pein und äußerste Finsternis, hat Jesus gesagt. Die Sache ist, dass Gott ein gerechter Gott ist, ein heiliger Gott ist. Und er wird jede Sünde zur Verantwortung ziehen. Er wird jede Sünde bestrafen. Und es gibt zwei Orte, wo das passiert. Das eine war vor 2000 Jahren am Kreuz, als Jesus am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat. Und Gott, der Vater, ganzen Zorn über diese Sünde auf Jesus ausgegossen, hat ihm den Rücken zugewandt. Er hat die Schuld bezahlt, er hat die Strafe bezahlt, die Strafe abgesessen sozusagen. Er hat es auf sich genommen. Und wenn wir uns Jesus anvertrauen und es für uns persönlich in Anspruch nehmen, dann gilt es für uns, dann ist meine Schuld, deine Schuld, die ganze Lebensschuld von mir weg auf Jesus überwiesen worden, nicht mir zugerechnet, sondern Jesus zugerechnet worden vor 2000 Jahren am Kreuz und er hat bezahlt dafür. Und wir sind frei davon, wir sind frei von der Schuld dieser Sünde. Und wir können in die Ewigkeit gehen und unsere Belohnungen abholen und die Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit verbringen. Das ist der eine Ort, das Kreuz, wo Sünde bezahlt wurde oder Sünde bestraft wurde. Der zweite Ort ist die Hölle. Wenn du nicht Jesus willst, wenn du es nicht annehmen willst, dass er deine Schuld tragt, wenn du zu stolz dafür bist, dich von ihm retten zu lassen, dann wirst du eines Tages die Konsequenz für deine Schuld selbst tragen müssen. Und deswegen, so auf die ewige Sicht gesehen, sind die Gottlosen am Ausrutschen. Nicht wir, die wir Gott vertrauen. Und wenn ich diese ewige Perspektive sehe, dann bin ich nicht mehr neidisch. Sag ich, was bringt das, wie Jesus gesagt hat, was bringt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Seele verlierst? Was bringt es? Wenn du mit Milliarden ins Grab gehst und nichts hast, was irgendwie Ewigkeitswert hat. In der Ewigkeit alles verlierst und deine eigene Seele verlierst sogar. Die Bestimmung deines Lebens verlierst. In alle Ewigkeit. Und das ist das Betrügerische, ja auch schon hier in dieser Welt. In Wahrheit, die, die Überfluss haben, die sich alles leisten können, sind nicht wirklich die, die zufrieden sind in dieser Welt. Rockefeller wurde gefragt, wann er zufrieden ist, wie viel er noch braucht, um zufrieden zu sein. Und er hat gesagt, immer ein bisschen mehr. Das ist die Geschichte von denen, die Zufriedenheit suchen in den Dingen dieser Welt oder in Beziehungen dieser Welt und versuchen ihr Leben mit Zeug zu erfüllen. Und oh Mann, wenn ich das hätte, dann wäre ich zufrieden. Irgendwie passiert es nie wirklich. Selbst wenn außen, nach außen hin alles so toll aussieht, abends oder nachts, wenn du allein in deiner Villa sitzt und rausguckst aus dem Fenster auf deine 5 Autos, den Porsche und den Rolls-Royce und was sonst noch alles da draußen steht und du dir das Video anschauen kannst, wie dir die Fans zujubeln oder wie du geehrt wirst, was für ein toller Mensch du bist, was für ein Lob du kriegst von allen Leuten. Und du denkst, kannst, Mann, ich habe alle anderen abgezogen und reingelegt und ich bin der mächtigste Mann in der Welt. Ich bin der Präsident oder was immer. Aber abends, wenn du allein bist, mit dir allein und dem ganzen Zeug, das erfüllt dich nicht. Wir sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Und er füllt unser Leben. Und Asaf wird zum Schluss sagen, ich habe an nichts gefallen auf der Erde außer dir. Außer an dir. Das ist wirklich, wenn ich Gott habe in meinem Leben. Selbst wenn es schwierig ist, selbst wenn ich nicht viel habe, materiell gesehen. Wenn ich Gott habe in meinem Leben, habe ich mehr als der reichste Mann dieser Welt. Viel mehr. Finde ich viel reicher. Und so diese ewige Perspektive. Und während er hier im Heiligtum ist, über die Ewigkeit nachdenkt, über wirklich die Realität nachdenkt, denn wenn wir Menschen Gott ausklammern aus unserem Denken und unserem Leben, dann leben wir realitätsfremd, weil Gott ist mehr Realität als der Stuhl, auf dem ich hier sitze, oder jeder einzelne von uns. Gott ist real, die geistige Welt ist real, die Ewigkeit ist real. Und er sieht diese ewige Realität und da findet er Ruhe, da findet er wieder die innere Balance. Und dann im Vers 21, das ist auch was, was passiert, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, wenn wir uns in Gottes Wort auch selbst sehen. Gottes Wort ist wie ein Spiegel, oft, wo wir unser eigenes Herz sehen, wo Asaf seinen eigenen Neid gesehen hat, diese Habsucht in seinem Herzen, dieses Jammern, Beschweren gegen Gott, das kennen wir auch alle, glaube ich, oder? Wenn wir uns beschwert haben bei Gott und er überführt uns und rückt uns den Kopf wieder gerade, dass wir weniger durchgeknallt sind, sondern wirklich vernünftiger im biblischen Sinn des Wortes, realitätsnaher sind und wieder klarer denken, unseren Sinn erneuert haben. Hier Asaf ist überführt. Vers 21, als mein Herz erbittert war und es mich in meine Nieren stach. Nieren war der Sitz der Gefühle. Wir würden halt sagen, es hat mich im Herz gestochen und es hat mir das Herz zerrissen. Da war ich dumm und verstand nicht. Wie ein Tier war ich bei dir. Also jetzt bekennt er Gott seine Sünde. Sagt Gott, diese Gedanken, die ich hatte, die sind falsch eigentlich. Ich bin von der falschen Grundlage ausgegangen. Ich habe rein irdisch gedacht, rein das, was vor Augen ist, was man sehen kann, das Materielle und die Macht und den Einfluss und was die Leute sich alles für Denkmäler setzen. Aber ich kann nicht in das Herz von den Leuten reinschauen und schon gar nicht. Ewige Dinge sind die unsichtbaren Dinge, steht im Korintherbrief. Und ich war wie ein Tier bei dir. Was ein Tier auszeichnet, ist, dass es keine ewige Perspektive hat. Lebt für das Hier und Jetzt. So dumm war ich, sagt er. Und das ist wirklich, wenn du nur für das Hier und Jetzt lebst, dann bist du dumm. Nicht da oben, aber die Bibel sagt, du bist ein Tor. Denn Gottesfurcht ist der Beginn der Weisheit. Gott hat zu diesem Mann im Gleichnis, das Jesus erzählt hat, gesagt, er aufgehäuft hat in dieser Welt und sich Vorratshäuser angelegt hat und sich gedacht hat, ja, irgendwann in der Rente werde ich das dann alles genießen. Und Gott sagt, du Tor, du Dummkopf, du Blödmann, dieser Nacht wirst du sterben und Gott wird deine Seele von dir fordern und was dann? Hast du dann irgendwas, was Ewigkeitswert hat? Dann hast du alles verloren. Du gehst an einen wirklich gottlosen Ort. Er sagt, ich war dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Ich habe die ewige Perspektive verloren und es hat mich hier aus der Bahn geworfen. Und dann denkt er drüber nach, was er eigentlich hat an Gott. Er sagt im Vers 23, doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Das ist das Beste im Leben, oder? Ich bin bei dir. Ich sehe dieses Bild, wenn ich diese Verse lese von einem kleinen Kind, was an der Hand des Papas ist, vielleicht gerade so einen Finger festhält vom Papa. Ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich. Seht ihr die Segnungen? Gott, du bist bei dir. Du leitest mich. Du gibst mir Rat. Und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wie gesagt, das Schlimmste, was wir hier in dieser Erde durchmachen, das ist die Hölle für uns sozusagen. Für uns wird alles besser. Du nimmst mich in Herrlichkeit auf. Das ist meine Zukunft. Und das macht es mir leichter, die Dinge auch in dieser Welt zu ertragen. Ah, okay, 1000 Euro. Muss ich länger als einen Monat dafür schaffen, aber egal. Das ist nicht wirklich das Wichtige. Das ist Zeug, was sowieso verbrennt. Aber du bist bei mir, Gott. Du bist bei mir. Und eines Tages nimmst du mich in deine Herrlichkeit auf. Das ist Perspektive. Das macht das Leben dann gleich wieder leichter. Nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Und er sagt, wen habe ich im Himmel? Gott, natürlich. Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Und das ist die Wahrheit. Nur Gott kann unser Herz wirklich befriedigen. Und ich merke das, je länger ich lebe und denke, oh Mann, wenn ich das hätte, dann das wär's. Und wenn ich das hätte, das wär's. Es ist nichts so befriedigend, als wirklich vor deinem Gott zu sitzen, Augen hochheben zu können und sagen zu können, Papa, diese Gegenwart von ihm zu wissen, dass ich angenommen bin, dass ich sein adoptiertes Kind bin, dass ich geliebt bin, dass er mir verheißen hat, ich werde dich niemals verlassen. Und such du mein Reich zuerst und ich werde alles hinzufügen, was du brauchst. Du musst dir keine Sorgen machen. Wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Der Paulus hat gesagt, auch wenn unser äußerer Mensch vergeht, der innere Mensch wird täglich erneuert. Auch wenn der äußere Mensch vergeht, ich sehe das jeden Tag im Spiegel, wieder irgendwo ein Barthaar weiß wird oder die Glatze hinten größer wird und ein paar Falten, der äußere Mensch vergeht und mein Herz vergeht, manchmal bin ich verzagt, aber meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott. Und wenn du Gott hast, seh dir, dann ist es auf ewig. Das kann dir niemand wegnehmen. Deine Beziehung mit Gott, die wird nur besser und tiefer und stärker in der Ewigkeit. Denn siehe, es werden umkommen, die, die sich von dir fernhalten. Das ist die Wahrheit. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Das ist in der ewigen Perspektive gesehen, wo diese Menschen enden, die so stolz sind und so gottlästern in dieser Welt und über uns lachen. Vers 28, ich aber Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Das ist wirklich gut. Er fängt an, Gott, du bist gut. Und er sagt, Gott zu nahen, das ist mir gut. Bei dir zu sein, Gott, das ist wirklich gut. Und ich vertraue dir. Und ich werde anderen erzählen, das, was du in meinem Leben tust. Ewige Perspektive, so wichtig, dass wir das bewahren. Gerade wenn wir durch ein bisschen verrückte Umstände gehen und die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Oder wenn wir Gottlose sehen, denen es scheinbar besser geht. Rechte Perspektive. Es ist interessant, wenn ihr euch diese Personalpronomen da anseht. Zuerst fängt er an und er spricht über sie. Als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, denn keine Qualen haben sie, in der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie andere vergehen. Deshalb umgibt sie Hochmut und so weiter und so fort. Er schaut auf die anderen. Und was passiert? Er wird neidisch und er wird frustriert. Er wird unzufrieden. Es passiert, wenn wir auf die anderen schauen, uns mit Menschen vergleichen. Oh, was haben die, was ich nicht habe? Und er wird entmutigt und sie höhnen. Und dann im Vers 13 fängt er an mit ich. Umsonst habe ich mein Herz reingehalten und ich wurde geplagt, ich wurde gezüchtigt. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, so hätte ich treulos gehandelt. Da dachte ich nach, um zu begreifen. Und eine Mühe war es in meinen Augen. Als zweites schaut er auf sich. Und was passiert? Er wird frustriert. Eine Mühe war es in meinen Augen. Er hat eine Last auf dem Herzen gehabt. Das passiert, wenn wir uns lange genug selbst anschauen. Wenn ich lange genug auf mich selbst sehe, dann wäre ich frustriert. Weil ich meine Schwachheit besser kenne als irgendwer anderer außer Gott. Aber irgendwer von euch. Und ich weiß, was ich denke und wie oft ich und wie sehr ich zu kurz komme. Wenn ich mich um mich drehe, um mich selbst, das ist der Fluch von Selbstsucht und Egoismus. Wenn wir uns um uns selbst drehen, das ist ein Gefängnis und es zieht uns runter. Da werden wir depressiv und frustriert. Und dann als nächstes ging er hinein in das Heiligtum Gottes. Und er sieht auf Gott. So verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Er sieht auf Gott. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Und während er auf Gott sieht, dann kriegt wieder alles seinen richtigen Platz. Diese ewige Perspektive. Gott löst sozusagen dieses ganze Problem, was er hat. Und er sieht ja eigentlich ewig gesehen, ist es gar nicht so, dass ich am Ausrutschen bin. Die anderen sind am Ausrutschen, die dir nicht nachfolgen. Ewig gesehen. Die rutschen in den Abgrund. Aber ich kann bei dir sein. Und so endet er. Am Ende ist es, Gott, ich bin bei dir und deine Hand hält mich und in deine Herrlichkeit nimmst du mich auf. Und er erkennt, wer er ist in Gott. Und das, was Gott für ihn bereitet hat, die Zukunft, die Gott für ihn bereitet hat. Und das gibt ihm Ruhe, das gibt ihm Frieden. Mit Zuversicht zum Herrn. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Und er hat eine Sicherheit und eine Zuversicht. Wieder so ein Psalm, wo wir eine totale Veränderung sehen, weil sich die Perspektive verändert. Von dem Schauen auf andere, von dem Schauen auf mich selbst, zu dem Schauen auf Gott und das, was er für mich hat und wer ich in ihm bin. Und Mann, was für eine Veränderung. Am Ende hat er Frieden und Zuversicht und ist guten Mutes, Zeugnis zu geben. Und er ist wieder froh. Und es ist wichtig für uns, diese ewige Perspektive zu bewahren. Nicht aus dem Auge zu verlieren, gerade im Alltag. Machen wir Psalm 74 noch. Ein Maskil von Asaf, beziehungsweise vielleicht von einem seiner Nachkommen, einem seiner Söhne. Denn dieser Psalm ist relativ spät geschrieben worden, offensichtlich nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Babylonier 586 vor Christus. Und offensichtlich hat dieser Psalmist die Zerstörung mit angesehen und er sieht die zerstörte Stadt und den zerstörten Tempel und er singt hier ein Klagelied. Ich bin mir fast sicher, dass es ein Blues war, den er hier gesungen hat. Und ihr könnt nachlesen in der Chronik, in den Königsbüchern, warum es passiert ist. Gott war so geduldig. Er hat sein Volk Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gewarnt und gesagt, Leute, kehrt um von mir, von eurem Götzendienst. Er war sehr geduldig, aber er hat durch die Propheten immer auch angekündigt, Leute, wenn ihr nicht umkehrt, dann gibt es die Konsequenz. Gott hat es von Anfang an klar gemacht, 5. Buch Mose am Ende, Kapitel 27, 28, es ist schon vorhergesagt. Hat Gott seinem Volk gesagt, mit dem er in einem Bund war, ihr Lieben, wenn ihr mir treu seid, wenn ihr mir nachfolgt, dann werde ich mit euch sein, dann werde ich euch segnen, aber wenn ihr mir nicht nachfolgt, dann werde ich euch richten. Wenn ihr mir treu seid, dann werde ich euch das Land geben, was ich euch verheißen habe, aber wenn ihr mir untreu seid, dann schmeiße ich euch raus aus dem Land, genauso wie ich vorher die Kanaaniter durch euch rausgeschmissen habe. Und das war Gottes Gericht über die Kanaaniter. Und das Volk ist nicht umgekehrt. Und dann ist es eingetroffen. Gott hat die Babylonier benutzt, um sein Volk Israel, beziehungsweise das Südreich Juda, Israel, wurde schon vorher von den Assyrern gefangen, weggeführt. Aber um Juda zu richten und zu züchtigen. Und die Babylonier haben Jerusalem belagert und nach einer längeren Zeit, über ein Jahr war das, Jerusalem eingenommen. Und am Ende geht alles in Flammen auf. Und hier schreibt der Psalmist dieses Lied und er sagt, Gott, warum hast du verworfen für immer? Warum raucht dein Zorn gegen die Herde deiner Weide? Herde seiner Weide, das war sein Volk. Er ist der gute Hirte. Jesus hat uns gesagt, ich bin der gute Hirte. Aber meine Schafe hören meine Stimme. Die hören auf das, was ich sage. Und Schafe, die nicht hören, die werden gezüchtigt. Warum raucht ein Zorn gegen die Herde? Hier, Gottes Zorn ist entbrannt gegen sein Volk. Gedenke an deine Gemeinde, die du dir erworben hast von Alters, erlöst, das heißt freigekauft, zum Stamm deines Eigentums. Geschichte von Gottes Erlösung mit seinem Volk zieht sich immer wieder durch die Psalmen. Gott, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, erlöst hat aus der Sklaverei, frei gemacht hat. Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast. Gott hat Israel im Alten Testament freigekauft. Das gilt auch für uns. Wir sind Gottes Gemeinde heute. Er hat uns freigekauft durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Er war das Lamm Gottes. Er hat den Preis bezahlt für uns Sklaven, die wir versklavt waren von Sünde und Selbstsucht. Und Jesus ist gekommen, hat uns freigekauft von der Schuld der Sünde, auch von der Macht der Sünde. Das muss uns nicht mehr beherrschen. Er hat uns erlöst. Also gedenke an deine Gemeinde, an den Berg Zion, auf welchem du gewohnt hast. Erhebe deine Schritte zu den ewigen Trümmern. Alles hat der Feind im Heiligtum verwüstet. Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das war für einen Juden, das mit anzusehen. Das Heiligtum, der Treffpunkt Gottes mit seinem Volk. Und schon vorher, Prophet Hesekiel hat gesehen, wie die Heiligkeit Gottes sich zurückgezogen hat aus dem Tempel. Dieses Volk wollte Gott nicht mehr anbeten, sondern er hat auch gesehen, wie die Ältesten, wie die Leiter des Volkes Götzen angebetet haben. Und die Heiligkeit Gottes, Gott hat gesagt, okay, alle tschüss. Ihr wollt Götzen anbeten in dem Tempel, dann ist es nicht mehr mein Treffpunkt mit euch. Und er hat den Tempel verlassen. Und was ist ein Tempel, was ist ein Treffpunkt ohne den, den wir treffen wollen? Was ist ein Treffpunkt mit Gott ohne Gott? Das ist nur mal ein Punkt dann. Nix eigentlich. Und deswegen hat Gott gesagt, okay, wenn das so ist, dann hat eigentlich dieses Symbol, dieses Bild, dieser Tempel auch keinen Sinn mehr und keinen Wert mehr. Gott ist nicht interessiert an äußerer Religiosität. Und er hat das Ding platt gemacht. Und dasselbe ist passiert, nachdem sein Volk Jesus den Messias abgelehnt hat, 70 nach Christus. Hat Gott das Volk durch die Römer gerichtet und Jesus hat gesagt, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und ihr könnt heute noch zum Tempelberg gehen, neben der Klagemauer sieht man noch manche von diesen Riesensteinen. Es ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben. Gott hat das Ding platt gemacht. Und er sagt, ich habe kein Interesse dran, an leeren Gebäuden, wenn eure Herzen nicht bei mir sind. Aber hier, wie furchtbar das war zum Anzusehen. Hier das Herzstück der jüdischen Religion, des Bundes mit Gott, auch dieses sichtbare Symbol, das Heiligtum, der Tempel, ist verwüstet. Und Vers 4, es brüllen deine Widersacher inmitten deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Zeichen als Zeichen des Sieges gesetzt. Es sieht aus, wie wenn man Äxte emporhebt im Dickicht des Waldes. Also die haben alles kurz und klein geschlagen, alles niedergeholzt hier. Und haben ihre Siegeszeichen aufgerichtet. Der Feind hatte den Sieg. Gott sei Dank, Jesus hat gesagt, über uns, über seine Gemeinde, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Gott sei Dank, da haben wir was voraus. In Jesus sind wir Sieger über unseren geistigen Feind. Aber hier, es sah aus, als hätten die Feinde hier ein Dickicht abgeholzt im Wald. Und jetzt deine Schnitzereien, all diese schönen Verzierungen im Tempel, das war ein Kunstwerk. Mit Beilen und Brechstangen zerschlagen sie sie. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt. Bis auf den Grund entweiht die Wohnung deines Namens. Wahrheit ist, eigentlich hat das Volk die Wohnung schon viel früher entweiht. Das war nun mehr die sichtbare Konsequenz. Und sie sprachen in ihrem Herzen, lass sie uns allesamt niederzwingen. Sie haben alle Versammlungsstätten Gottes im Lande verbrannt, nicht nur den Tempel, sondern offensichtlich auch viele Synagogen oder Versammlungsstätten. Ich weiß nicht, ob sie die damals, Synagoge kommt eigentlich her aus der Zeit nach der Verbannung, diese Stätten, die sie damals hatten. Zeichen für uns sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da. Ja, Gott spricht zu seinem Volk, aber wenn wir nicht hören wollen und wenn wir Gottes Stimme immer verdrängen und abweisen, dann hat er uns irgendwann auch nichts mehr zu sagen. Wozu soll er reden, wenn wir eh nicht hören wollen? Und das ist die Situation hier. Es gibt kein Zeichen mehr, kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, der weiß, bis wann. Deswegen hat er gebetet in Vers 1, hast du uns verworfen für immer? War nicht abzusehen, bis wann? Gott hat den Verschleppten in Babylonien dann geschrieben durch den Propheten Jeremia und er hat gesagt 70 Jahre. Es war eine begrenzte Züchtigung. Das ist das Schöne, Gott ist gütig und gnädig. Er wird nicht für immer zürnen. Aber die 70 Jahre waren nötig, um das Volk zu reinigen. Aber der Psalmist wusste das offensichtlich nicht und sagt, bis wann? Wird es für immer sein? Sind wir für immer zerstört, für immer unsere Beziehung mit dir zerstört? Das Heiligtum in Trümmern, ist alles vorbei? Sind wir verworfen von dir, Gott? Bis wann, oh Gott, soll höhnen der Bedränger? Soll der Feind seinen Namen, deinen Namen verachten immerfort? Warum ziehst du deine Hand und deine Rechte zurück? Rechte Hand war die, die das Schwert gehalten hat. Warum kämpfst du nimmer für uns, Gott? Warum lässt du dem Feind die Oberhand? Die haben natürlich gejubelt und ihren Sieg gefeiert. Und ich finde es interessant, er betet hier eigentlich gar nicht so sehr selbstsüchtig, Gott, was ist mit mir, sondern es geht ihm um Gottes Ehre. Gott, wie stehst du da hier? Sieht so aus, als hättest du dein Volk verlassen. Sieht so aus, als hättest du den Feinden hier nichts entgegenzusetzen. Warum ziehst du deine Hand und deine Rechte zurück? Zieh sie hervor aus deinem Busen. Mach ein Ende. Sei nicht wie Napoleon, sondern zieh deine Hand hervor und kämpf wieder für uns. Das ist, was er hier sagt. mach diesem Trauerspiel hier ein Ende. Appelliert an Gottes Gnade. Und dann sehen wir, dass dieser Psalmist in diesen ganzen Umständen, in dieser Züchtigung, die Gott ja verheißen hat, die Gott vorhergesagt hat. Und Gott hat gesagt, ich will nicht, dass ich euch richten muss, sondern er hat Gericht angekündigt, damit ihr umkehren. Das war seine Absicht. Ich will euch nicht richten, aber wenn nicht umkehrt, dann muss ich euch richten. Sonntag haben wir von Buße gesprochen. Das gilt auch für uns heute. Wenn wir nicht Buße tun wollen, dann wird Gott richten. Gott, wie gesagt, Gott wird jede Sünde richten. Aber er möchte nicht. Er möchte, dass wir umkehren zu ihm, zu Jesus, der unsere Schuld für uns getragen hat. Damit er uns nicht richten muss. Er will uns segnen. Das ist sein Herz. Und der Psalmist hat trotzdem noch Glauben. Und er hält sich jetzt hier vor Augen, wer Gott ist. Vers 12. Gott ist ja mein König von all das her. Hey, Gott ist der König des Universums, der Herrscher über alles. Und er sagt ja persönlich, Gott ist mein König. Ich weiß, Gott ist mein Herr. Auch wenn alle anderen im Volk dir untreu sind, Gott, du kennst mein Herz, du bist mein Herr. Ich möchte für dich leben. Du bist mein König von alters her. Ich lebe schon so viele Jahre mit dir. Der Heilstaten vollbringt auf der Erde. Gott, der ein Retter ist, der unser Heil will. Wieder vielleicht hat er an den Auszug, die Befreiung aus Ägypten gedacht. Und Gott hat ihnen so oft geholfen. Du hast zerschlagen die Köpfe des Leviathans, gabst ihm zur Speise den Haifischen des Meeres. Manche glauben, dass das ein Bild für Ägypten ist. Denkt an die Ägypter, die Gott hier im Meer begraben hat, als sie das Volk Israel verfolgt haben. Gab es ihm zur Speise den Haifischen des Meeres, könnte natürlich auch sein, Buch Hiob, Leviathan, dass es irgendwie so ein Meeresdinosaurier ist oder irgend so ein Vieh. Aber Gott ist mächtiger als das mächtigste Tier auf dieser Erde, vor dem alle anderen Schiss haben. Gott ist der Mächtigste, er ist der König. Du ließest Quelle und Bach hervorquellen, immer fließende Ströme trocknest du aus. Denk an das Wasser, was aus dem Stein in der Wüste hervorgekommen ist, als Mose mit dem Stock draufgeschlagen hat. Gott hat sein Volk versorgt mit Wasser. Ich denke, als sie mit trockenen Fußes über den Jordan gezogen sind und Gott hat das Wasser aufgehalten. Ja, denk zurück an Gottes Werke für sein Volk, an Gottes Treue, Gottes Macht auch. Vers 16, dein ist der Tag, dein auch die Nacht, den Mond und die Sonne hast du bereitet. Du bist der Schöpfer über alles, dir gehört alles. Du hast festgelegt alle Grenzen der Erde, die Naturgesetze. Sommer und Winter, du hast sie erschaffen. Also Gott, du bist ein allmächtiger Gott, du kannst alles tun. Er hält sich vor Augen, wer Gott ist. Und dann sagt er in Vers 18, denk dran, der Feind hat gehöhnt, Herr. Und ein törichtes Volk hat deinen Namen verachtet. Da sehen wir so ein Bekenntnis wieder. Gott, es war töricht, dass wir dich verachtet haben und dich vertauscht haben gegen unsere Götzen und wir für Materialismus und Sex und was immer gelebt haben, statt für dich gelebt haben. Das war so töricht, das war so dumm, dass wir deinen Namen verachtet haben. Das, wer du bist, Gottes Name, sein Charakter. Und wirklich, wenn wir uns das vor Augen halten, wer Gott ist, wer sollte jemals ohne Gott leben wollen? Wenn er Gott wirklich kennt, wenn er Gott wirklich sieht, dass er, wie gut er ist, wie gut er es mit uns meint, wie liebevoll er ist. Auch, Mann, seine Macht, seine Heiligkeit, er ist so ein wunderbarer Gott. Ist töricht, seinen Namen zu verachten. Gib nicht den Raubtieren hin die Seele deiner Turteltaube. Gott, wir sind deine Turteltaube. Lass nicht zu, dass wir gefressen werden von unseren Feinden. Das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer. Wir gehören dir, wir sind deine Elenden. Auch wenn es uns dreckig geht jetzt und wir haben das Gericht verdient, Herr. Aber wir gehören zu dir, vergiss nicht für immer. Schaue hin auf den Bund. Und der Bund für uns ist das, was Jesus für uns getan hat. Dies ist der neue Bund in meinem Blut, hat Jesus beim Abendmahl gesagt. Dass er sein Leben für uns gegeben hat für unsere Sünde, damit wir nicht selbst dafür bezahlen müssen. Denk an deinen Bund. Und wenn wir uns auf den Bund berufen, auf das, was Jesus für uns getan hat, wenn wir uns dem anvertrauen, dann sind wir auch gerettet, dann sind wir auch heil und sicher. Denn die Schlupfwinkel des Landes sind voll von Städten der Gewalttat. Lass den Unterdrückten nicht beschämt davongehen, den Elenden und Armen lass deinen Namen loben. Steh auf, Gott, führe deinen Rechtsstreit. Gedenke deiner Verhöhnung durch den Toren den ganzen Tag. Vergiss nicht die Stimme deiner Widersacher, das ständig aufsteigende Getöse derer, die sich gegen dich erheben. Also, diese Feinde kämpfen nicht nur gegen uns, sondern auch gegen dich. Die sind frech gegen dich, die sind hochmütig. Und es geht ihm hier um Gottes Ehre. Gott, steh du auf und führ du diesen Rechtsstreit. Und Gott hat es getan. Hat er auch durch die Propheten angekündigt, dass er auch die Babylonier richten wird, weil sie so brutal gegen Israel vorgegangen sind, weil sie stolz geworden sind. Gott ist der Herr, er ist der König der Geschichte. Und auch das hier ist ein Psalm, wo dieser Psalmist von Verzweiflung, und er sieht diese Trümmer und wirklich die Trümmer seines Lebens, würden wir vielleicht sagen, wenn wir es uns persönlich machen. Durch meine Sünde habe ich mein Leben zerstört, meine Ehe zerstört, so viel kaputt gemacht, was alles kaputt gegangen ist. Aber in dem Ganzen, Gott, kenne ich dich. Und er schaut in dem Ganzen, in Gottes Züchtigung, in Gottes Gericht auf ihn, hält sich vor Augen, wer Gott ist, und am Ende hat er wieder Zuversicht. Denke ich, er schaut auf Gott und er sagt, den Elenden und den Armen lass deinen Namen loben. Er hat ein Herz, ihn zu loben. Er hält trotz allem an ihn fest. Und er ist unser Fels. Wohin sonst sollen wir gehen, wenn nicht zu ihm? Er ist der Einzige, der unserem Leben wirklich Halt geben kann. Reichtum? Wenn es so weitergeht, Griechenland und Spanien und wer sonst noch kommt, man weiß, was mit unseren Ersparnissen ist. In 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren kann alles weg sein. Wir wissen es nicht. Irdische Beziehung, weiß nicht wie lange. Dein Partner am Leben ist oder bei dir ist. Ich meine, was ist sicher in dieser Welt? Einer ist sicher und das ist Gott. Und er ist unveränderlich. Sein Name, sein Charakter steht. Er ist vertrauenswürdig. Am Sonntag werden wir darüber reden. Gott ist absolut vertrauenswürdig. Und bei ihm können wir uns festhalten und Schutz finden und diese ewige Perspektive finden, damit wir nicht wanken, damit wir nicht ausrutschen, sondern dass wir unser Lebenshaus wirklich auf dem Felsen bauen und sicher sind. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du uns, deine Gemeinde, deine Kinder nicht im Stich lässt. Und ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, dass wir uns selbst und unser Leben im Licht der Ewigkeit betrachten dürfen. Und das ist so heil, Herr, das ist so befreiend. Dass du uns befreist von unserer Selbstsucht und von diesem Gefangensein in dem Hier und Jetzt und dem Zeug und dem Materialismus und dem Stolz, das ganze Zeug, Herr. Dass wir auf dich schauen dürfen und wirklich sehen dürfen, was wirklich zählt. Und das bist du, Herr. Und dass wir Beziehung mit dir haben dürfen. Und dass wir dich ehren in unserem Leben hier in dieser Welt und deine Zeugen sind. Und ich danke dir für die Hoffnung, die du uns gegeben hast, dass wir uns wirklich freuen dürfen auf den Himmel gemeinsam mit dir. Und auf ein Leben gemeinsam mit dir. Denn du wirst uns nicht verlassen. Also Gott, auch wir wollen uns dir anvertrauen heute.